Zwei Verse aus dem dritten Kapitel lesen wir heute Abend unter der Überschrift Seligkeit in dem Gnadenstand dieser Zeit. Da heißt es in Vers 15 und 16, die Geduld unseres Herrn achtet für eure Seligkeit. Wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Wie er auch in allen Briefen davon redet, in welchen sind einige Dinge schwer zu verstehen, welche die Ungelehrigen und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Also die Geduld unseres Herrn achtet für eure Seligkeit. Seligkeit schon hier in der Zeit. Bei dem Wort Seligkeit denken wir ja immer an die Ewigkeit. Wir werden selig werden. Aber unser Glaubenszustand soll hier auch schon Glückseligkeit widerspiegeln. Soll auch schon davon geprägt werden, und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und dieser Zustand soll wachsen, zunehmen. Die Freude am Herrn soll sich immer mehr ausbreiten. Die Zeit der anscheinenden Verzögerung der Wiederkunft des Herrn, wie wir es ja gelesen haben in den Versen zuvor, diese Zeit ist ja nur wirklich eine anscheinende Verzögerung, die soll aber genutzt werden als eine Zeit der Seligkeit unseres Herzens, Seligkeit in dem Leben mit Jesus hier, Seligkeit in dem Auftrag für ihn. Diese Freude soll nicht abnehmen, je schlimmer die äußeren Zeiten werden, sondern zunehmen. Die Seligkeit, für den Herrn unterwegs sein zu dürfen. Wenn wir auch die Wiederkunft unseres Herrn herbeisehnen, wir wünschten, er käme schneller, als er in Wahrheit kommt. Auch das Herbeisehnen, wir können es ja nicht herbeisehnen, dann sollen wir aber nicht das Werk übersehen, an dem wir stehen. Das Werk nämlich nicht nur außen, sondern in uns, an uns und durch uns, das geführt wird, bis er wiederkommt. Und dieses Werk soll Glückseligkeit in uns ausrichten. Darum sagte der Herr Jesus auch in Lukas 19, in diesem Gleichnis von dem Edlen, der Pfunde ausgeteilt hat an seine Knechte und sagte zu ihnen, handelt, bis ich wiederkomme. Und je länger wir auf die Wiederkunft Jesu warten, desto größer ist, ich sag's mal so, die Chance, dass wir mehr Frucht bringen können und dass wir noch glücklicher sind in dieser Zeit, als wir es schon gewesen sind oder jetzt sind. Denn mit jeder Frucht, die wir noch hinzubringen können, steigt unsere Freude. Mir kam da so ein Beispiel in den Sinn, wenn es nur um die einmalige Freude ginge, dann würde ja zum Beispiel bei so einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft der Fußballer einen Sieg genügen. Naja, da haben sie einmal gesiegt, ist doch gut, reicht doch. Aber sie wollen nochmal siegen, sie wollen nochmal erfahren, ob noch mehr Möglichkeiten da sind, mehr Potenzial, mehr Geschenke vorhanden sind. Und dann begnügen sie sich nicht mit einem Sieg, sondern freuen sich, wenn sie nochmal einen Sieg haben. Jetzt haben wir schon zweimal gesiegt. Ja, und dann nochmal und nochmal. Und manche kommen bis an die Spitze und haben so oft gesiegt. Und die Freude wird so groß, dass sie überall rumtanzen und rumfeiern und so weiter. Das nur mal als materieller Vergleich. So soll es auch in unserem Glaubensleben sein. Achtet diese Geduld des Herrn für eure Seligkeit, hier auf Erden schon, dass ihr immer froher werdet in der Nachfolge Jesu, immer glücklicher werdet über dem, was der Herr in euch geschaffen hat und was er durch euch am nächsten in dieser Welt tut. Es ist also eine wichtige Zeit, die nicht mit Passivität durchwandert werden soll. Denn Passivität wäre ja Rückschritt. Dann kann man sich schlussendlich über die erste Freude auch nicht mehr freuen. Wenn man nicht nach vorne schaut, dann sagt man, gut, wir haben uns mal bekehrt, wir haben einen Sieg gehabt, aber das flacht dann auch ab, immer mehr. Ich muss diesen Sieg, den ich empfangen habe durch Jesus Christus, immer neu bestätigt wissen und noch einen obendrauf und noch einen obendrauf. Diese Erfahrung mit dem Herrn ständig machen, dass der Erstlingssieg befestigt wird und die Siege und die Siegesgebiete, die mir zustehen, erfahren werden. Und das soll mit wachsender Hingabe an ihn geschehen. Denn je mehr Siege ich zu verzeichnen habe, desto leichter lasse ich mich los. Wenn ich merke, ich kann einem Menschen vertrauen in einer Sache, dann erzähle ich ihm auch noch eine zweite. Und dann eine dritte. Bis zu der Stunde, in der ich sage, ich erzähle ihm alles. Ja, das ist das Wachstum. Am Anfang habe ich das noch nicht dann so gemacht. Aber nachher erzähle ich ihm alles. So vertraue ich ihm und so sollen wir auch wachsen und immer mehr in der Hingabe an den Herrn stehen und ihm vertrauen, dass er uns weiterführt. Wenn wir am Ende der Offenbarung lesen, dass Jesus, der erhöhte Herr, sagt, ich komme bald und die Antwort der gläubigen Gemeinde lautet, ja, komm Herr Jesu, kann doch dabei die Zeit der Geduld des Herrn für unsere Seligkeit nicht verkürzt werden. Auch wenn der Herr sagt, ich komme bald, und wir sagen, ja, komm Herr Jesus, bleibt die Zeitspanne dieser Geduld des Herrn im gleichen Maß, wird nicht verkürzt, wird nicht verkürzt. Das heißt, der Herr kommt nicht früher wieder, weil er gesagt hat, ich komme bald, und wir sagen, komm Herr Jesus. Er kommt deswegen nicht früher. Nein, er will, dass wir diese Zeit zur Seligkeitserfahrung nutzen, die uns hier gegeben ist. Unser Wachheitszustand soll gefördert werden. Er soll immer mehr aufleuchten. Das heißt, Wachheit ist ja auch nicht nur ein einmaliges Erlebnis. Wenn ich morgens aufstehe, dann bin ich auch wach. Also nehme ich mal an, wenn ich auf den Füßen stehe, dass ich dann wach bin. Aber im Laufe des Vormittags werde ich eigentlich noch wacher. Wenn ich gefrühstückt habe, dann fühle ich mich noch wacher. Also auch Wachheitszustände können zunehmen, sind nicht gleichbleibend. Manchmal ist man noch konzentrierter als zuvor, obwohl man vorher auch schon irgendwie was mitgekriegt hat. Verstehen wir? Das soll wachsen, das soll zunehmen. Dieser Wachheitszustand auf die Wiederkunft des Herrn hin soll so groß werden, dass er fast überhaupt gar keinen Absprung mehr braucht in die Herrlichkeit, sondern gleich so einmündet, dass wir zu Hause sind. Dieser Wachheitszustand, der zunehmen soll, birgt auch in sich und schafft in sich auch Frucht. Je wacher wir sind, desto freudiger werden wir, desto begieriger werden wir, am Werk des Herrn zu stehen und auch Frucht zu bringen. Achtet dies für eure Seligkeit, sagt der Apostel Petrus hier. Einen dreifachen Seligkeitszustand können wir also feststellen. Für diese Zwischenzeit von der Bekehrung an bis hin zur Wiederkunft Jesu oder zum Abruf aus dieser Welt. Der erste Seligkeitszustand ist darin zu sehen, in der persönlichen Zuwendung des Herrn für uns, in der Erfahrung mit ihm, im Wachsen, im Glauben, in dem Erfahren, was bedeutet erlöst sein. Das ist ein Seligkeitszustand. Was bedeutet das eigentlich? Die Erfahrung, die wir dann machen, zum Beispiel von irgendwelchen Unarten, dass wir die plötzlich nicht mehr brauchen. Ich muss das gar nicht tun. Früher musste ich das immer wieder tun. Ich musste mich immer rechtfertigen. Jetzt brauche ich das gar nicht mehr. Jetzt kann ich gelassen sein. Das sind Seligkeitszustände und Erfahrungen, die wir ganz persönlich machen. Dinge, die uns vorher geknechtet haben, dürfen wir plötzlich loslassen. So wie mal ein Alkoholiker zu mir sagt, weißt du Wolfgang, ich bin nicht trocken geworden, sondern frei. Ja, er sagt da, ich gehe nicht mehr, nee, das sage ich lieber jetzt nicht, das kommt ja aufs Band, ja. Er wollte zu bestimmten Gruppen nicht mehr gehen, sagt er, da wird so viel über Alkohol geredet, da kriegt man ja erst Durst. Also, ich bin frei geworden, sagt er, sage ich, das ist der richtige Zustand. Und es ist ein Seligkeitszustand, diese Erfahrung zu machen, nicht nur trocken, sondern frei zu werden. Und so könnte jeder verschiedene Dinge einfügen, die er im Wachstum des Glaubens mitbekommt. Zum Beispiel auch die Erkenntnis über die Heiligkeit Gottes. Das erfahren wir auch nicht immer gleich alles auf einmal. Wir bemerken, dass Gott noch viel heiliger ist, als wir bisher dachten. Auch seine Barmherzigkeit, die ist viel größer und noch anders, als wir zuvor dachten. Und der Seligkeitszustand, er expandiert, wenn wir merken, ach, hier hat der Herr mich auch nicht fallen lassen, obwohl mir so stark etwas entglitten ist. Wie barmherzig ist er doch, dass ich wiederkommen konnte. Seligkeitszustand. Oder dass wir erkennen, wie stark seine Liebe zu uns ist, die uns umgibt, die uns erfüllt, Freude gibt und seine Segnungen, die wir manchmal überhaupt gar nicht fassen können, das löst Seligkeitszustände aus. Und hier verstehen wir, dass die Geduld des Herrn achtet für eure Seligkeit. Denn in Vers 9 hatten wir gelesen, warum kommt der Herr nicht wieder? Weil er geduldig ist. Er ist geduldig und er will, dass allen geholfen wird und dass auch wir in den Seligkeitszuständen zunehmen, dass wenn er dann kommt, wir nur noch voller Dank sind und einfach gar nicht zu viel aussprechen können, was wir ihm sagen wollen. Seligkeitszustände in der Erfahrung, dass wir Mut zum Handeln bekommen. Manch einer sagt, ich hatte früher überhaupt keinen Mut, auch als ich schon gläubig war, vielleicht mal ein Traktat weiterzugeben. Plötzlich mache ich bei einem Einsatz mit und dann gebe ich eine Schrift weiter. Mensch, ist ja was ganz Neues. Seligkeitszustand. Du, ich habe ein Traktat weitergeben dürfen. Verstehen wir? Das sind auch Erfahrungen, das ist nicht immer gleich so da. Ich habe ein Zeugnis geben dürfen, dort bei einer Verkäuferin, im Laden, Seligkeitszustände. Das machen wir, wenn wir beim Herrn bleiben und wenn wir auch geduldig bleiben. Denn in 2. Timotheus 3, Vers 15 mahnt ja der Apostel Paulus auch den Timotheus und erinnert ihn daran und sagt, weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit. Immer wieder unterweisen, immer neu unterweisen, durch den Glauben an Jesus Christus. Sie wird dich weiter unterweisen zum Seligkeitszustand. Es wird immer besser, es wird immer herrlicher. Das ist das eine, was uns Gott schenkt, dadurch, dass er uns noch auf der Erde lässt. Dass wir in diesen inneren Zuständen wachsen. So wie auch in Hebräer 12, wenn wir das mal dazu lesen wollen. Wir kennen ja die Verse am Anfang dieses Kapitels. Da steht nämlich, wir haben eine große Wolke von Zeugen. Und weil wir diese haben, lasst uns ablegen die Sünde. Und im zweiten Vers, aufblickend zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dann in Vers 12, darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahme, sondern vielmehr gesund werde. Also auch wieder Werdegang. Seligkeitszustand einnehmen, immer mehr. Steh auf. Ein Seligkeitszustand ist ja die Annahme Jesu in dem Leben. Aber man kann vielleicht irgendwo stehen bleiben. Deswegen steht hier, richtet wieder auf die lässigen Hände, die müden Knie. Macht weiter. Ihr sollt noch mehr erfahren und glückseliger werden. Darum macht die ständig im Geist lebende Gemeinde auch Erfahrung des Sieges. so wie ich es vorhin in dem Beispiel vom Fußballspielen sagte, wir müssen immer neue Erfahrungen des Sieges machen. Was der Herr alles für uns bereitet hat, welches Potenzial wir durch den Glauben an ihn überhaupt geschenkt bekommen haben, was wir noch gar nicht ausgeschöpft haben, das will der Herr uns ja zeigen. Schau mal, da habe ich auch den Sieg für dich errungen, da habe ich ihn auch errungen, da habe ich ihn auch errungen. Aber du musst die Erfahrung damit machen, dass du mir das auch glaubst. Sonst bleibt das in der Theorie stecken und du bleibst auch in den Niederungen stecken. Du musst die Erfahrung des Sieges machen. So wie auch manch einer, auch der im vollzeitlichen Dienst stehend, ja auch viele Anfechtungen hat, aber das Überwinden lernt. Ich denke da an verschiedene, ob das jetzt Bruder Nötzold ist, der sagt, er hatte manchmal sehr mit dem Herzen zu tun. Es ging ihm schlecht. Und jetzt war er aber dran, das Wort Gottes zu verkündigen. Dann ist er aufgestanden im Namen Jesu und er hat dann bezeugt, als ich hinter der Kanzel stand, war ich gesund. Ja, das ist eine Erfahrung, die sich dann wiederholen lässt. Wenn man gerufen ist zum Dienst, dann lässt man sich nicht hängen, wie es einem gerade so geht, sondern im Namen Jesu geht man voran und macht die Erfahrung. Der Sieg ist da. Oder wie die 10 Aussätzigen, die darum baten, dass sie geheilt werden möchten. Was sagte Jesus? Geht hin, zeigt euch den Priester. Er hat nicht gesagt, jetzt seid ihr gesund. Während sie hingingen, wurden sie gesund. Da machten sie die Erfahrung. Wären sie stehen geblieben, hätten ihr geguckt. Ja, und so. Ja, wäre nichts passiert. Wäre alles beim Alten. Aber im Namen Jesu sind sie vorangegangen. Erfahrung des Sieges. Ja, das ist so sehr wichtig. In der Offenbarung, in den Sendschreiben gibt es ja nur 2 Gemeinden, wo der Herr nicht sagt, ich habe was gegen dich. Einmal ist es ja die Gemeinde zu Philadelphia, die ist uns ja auch sehr bekannt, also das kennen wir dann schon eher. Aber es ist auch die andere Gemeinde, nämlich zu Smyrna. Zu der sagt der Herr auch nicht, ich habe was gegen dich, sondern er weist darauf hin, dass er der Sieger ist, auch über die schwierigen Situationen und sagt, mach weiter, dulde das. Ja, ich lese uns das mal hier von Smyrna. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich weiß deine Werke, deine Trübsal, kenne ich auch, deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die da sagen, sie seien Juden, sind es nicht, sondern sie sind des Satans Synagoge. Fürchte dich vor der keinen, dass du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf dass ihr versucht werdet und werdet auch Trübsal haben, 10 Tage. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Mit anderen Worten, du kommst in Situationen, die du äußerlich nicht einordnen kannst, aber bleib treu. Dann machst du schlussendlich die Erfahrung meines Sieges, will der Herr sagen. Und ihr erfährt den Lohn. Ja, das ist also die persönliche Seligkeitserfahrung, die wir in der Spanne zwischen unserer Bekehrung und der Wiederkunft Jesu machen sollen. Darin wächst die Freude. Die 2. Seligkeitserfahrung ist die ständige Freude an der Errettung anderer. Das ist auch eine Seligkeitserfahrung. Wenn Menschen sich bekehren, ist es nicht nur eine Freude, die im Himmel ausgelöst wird. Das lesen wir in Lukas 15, Vers 7 und 10, einmal über das verlorene Schaf oder den verlorenen Groschen und wiedergefundene Schaf und wiedergefundene Groschen. Da heißt es ja einmal, das wird Freude im Himmel sein. Und beim nächsten Mal Freude unter den Engeln. Aber da bleibt es nicht. Sondern wo wir das miterleben, ist es auch Freude für uns. Der Seligkeitszustand wächst und wird größer. Und das sollen wir erfahren. Aus der Liebe Jesu heraus, das wünscht er uns. Weil er weiß, das macht uns glücklich. Und darum gehen wir ja auch diesem Missionsauftrag nach. Und teilen das Wort Gottes in verschiedener Weise aus. Über Traktate, Plakate, über Weitergabe von Bibeln und so weiter. Und wenn wir dann hören, dass sich einer bekehrt hat, ja, da freuen wir uns. Ich lese ganz gerne die Zeugnisse vom Gideon-Bund, wenn jemand schreibt, ich habe zu Jesus gefunden durch die Bibel. Da freue ich mich. Das ist ein Ansporn für mich, ist eine Danksagung für mich, obwohl ich gar nicht derjenige war, der die Bibel weitergegeben hat, sondern vielleicht ein anderer. Ja? Und trotzdem, Seligkeitszustand, Motor, um weiterzugehen, nicht rückläufig zu werden, das ist der Seligkeitszustand, den der Herr für uns wünscht. In der Evangelisation und Mission, Freude über Menschen, die Frieden gefunden haben. Weil ja dieses geflügelte Wort sagt, selber gerettet sein, löst einen Sinn, dass andere gerettet werden, aus. Gibt also Rettersinn. Und dieser Rettersinn will, dass andere gerettet werden. Und wenn sie gerettet sind, macht es uns froh. Ein Kind Gottes kann sich nicht freuen oder gleichgültig darüber sein, wenn Menschen ohne Frieden in dieser Welt leben. Das macht uns traurig, wenn wir das sehen. Menschen leben ohne Vergebung der Schuld. Wir sehen, wie gequält sie aussehen. Das macht uns nicht froh. Oder wenn jemand unselig verstirbt. Das macht uns traurig. Kinder Gottes können das nicht als Gleichgültige annehmen und einfach sagen, das ist eben nun so. Sondern sie freuen sich, wenn jemand Frieden findet, glücklich wird, Jesus hat und auch daraufhin selig sterben und heimgehen kann. Und hier verstehen wir dieses Wort des Petrus, die Geduld des Herrn achtet für eure Seligkeit, auch in diesem Punkt. Denn Gott hat Geduld. Er hätte schon längst wiederkommen können, aber er hat Geduld und er will, dass allen geholfen wird. Und mittendrin soll auch uns geholfen werden in der Freude. Wer einen Menschen zu Jesus geführt hat, hat eine Seele zum ewigen Heil geleitet. Schauen wir mal in das Buch von Jakobus, in den Brief, wie er das so ausdrückt. Er sagt nämlich auch, dass wir darauf achten sollen, wie es dem Einzelnen geht, sei es dem Glaubensbruder, der Glaubensschwester oder den Menschen um uns herum. In den letzten Versen von Jakobus 5 heißt es, liebe Brüder, so jemand unter euch irren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, dass wer den Sünder bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges, der hat einer Seele vom Tod geholfen und wird bedecken die Menge der Sünden. Der soll wissen, er hat einer Seele vom Tod geholfen. Wunderbar. Vom ewigen Tod. Er hat diese Seele geleitet zu dem, der das ewige Leben gibt. Das steht nicht umsonst hier im Jakobusbrief, sondern das ist auch ein Ansporn, Ausschau zu halten, wo der Herr uns gebrauchen will für andere. Ob wir dabei viel oder wenig haben tun können, dass jemand zum Glauben kommt, spielt die Rolle in erster Linie nicht, sondern die Liebe, das Bedürfnis, es tun zu wollen. So schreibt auch der Apostel Paulus in 2. Korinther 5 zum Beispiel, Vers 13. Tun wir zu viel, tun wir es Gott. Sind wir mäßig, sind wir euch mäßig. Aber die Liebe Christi ist es in erster Linie, die uns dringt. Zumal wir halten, so einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Das ist die Liebe Christi. Alle sind durch Golgatha gestorben. Alle Menschen sind durch Golgatha zunächst versöhnt. Jetzt sollen sie die Versöhnung annehmen. Es braucht kein Opfer mehr für die anderen Leute, die um uns herum laufen und noch nicht gläubig sind. Es ist bereits für sie gebracht. Sie sollen es nur annehmen, diese Versöhnung. 5-mal spricht jetzt der Apostel Paulus im 1. Korinther 9 davon, auf dass ich sie gewinne, auf dass ich sie gewinne, auf dass ich sie gewinne, auf dass ich sie gewinne und nochmal gewinne. Wir lesen mal 1. Korinther 9, ab Vers 19. Obwohl ich doch frei bin von jedem, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf dass sich ihrer viele gewinne. Den Juden bin ich geworden, ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden wie unter dem Gesetz, auf dass ich die, so unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie ohne Gesetz geworden, so ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, auf dass ich die, so ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Also immer wieder dieser Tenor, ich habe Freudigkeit, den Nächsten gerettet zu wissen. Und der Seligkeitszustand, wenn ich mitbekomme, dass jemand gerettet worden ist, wächst und wächst und wächst und nimmt zu. Ich bin jedermann allerlei geworden, auf dass ich allenthalben ja etliche selig mache, gewinne. Dieser Seligkeitszustand soll auch unser Leben prägen, bis der Herr wiederkommt, bis er uns ruft aus der Zeit in die Ewigkeit. Und der dritte Seligkeitszustand, der uns begleiten soll, ist die Erfahrung der schrittweisen Erfüllung des Planes Gottes. So wie wir uns einiges schon gesagt haben aus dem prophetischen Wort, was gesagt worden ist, hat sich tatsächlich erfüllt. Wunderbar. Und noch eines? Ja, das hat sich ja auch erfüllt. Noch besser. Das dritte? Wiederum hat sich was erfüllt. Das ist auch Seligkeitszustand in uns, wenn wir das suchen und mitkriegen. Wie sich eins nach dem anderen erfüllt. Und was sich noch nicht buchstäblich erfüllt hat, soll sich erfüllen und soll uns den Seligkeitszustand bereichern. Deswegen sind wir noch hier. Denn im Leben unseres Heilandes musste sich auch alles schrittweise erfüllen. Es war noch nicht alles sichtbar, als Jesus in diese Welt kam. Die Jünger waren noch nicht da. Die mussten sich erst rufen lassen. Und dann erzeigten sich diese Jünger. Und in Johannes 17 sagt der Herr, Vater, die hast du mir ja schon gegeben, nicht? Aber das musste sich erfüllen, dass sie in seiner Hand und in seiner Nachfolge jetzt waren. Und du erhältst sie auch darin. Aber auch für seinen ganz persönlichen Werdegang für uns heißt es zum Beispiel in Lukas 24, Vers 44b, als nach der Auferstehung Jesus nicht nur den Emmaus-Jüngern, sondern auch seinen Jüngern, die sich verbarrikadiert haben, erschienen und sagt, es musste sich doch alles erfüllen, was geschrieben steht. Ach ja, da wären wir ja ganz froh, hat sich alles erfüllt. Seligkeitszustand, ja, wunderbar. Da brauchen wir uns ja gar nicht mehr verstecken, nicht? Und auch schon bevor Jesus mit seinen Jüngern nach Gethsemane ging, sagte er zu ihnen etwas, was er vorher genau umgekehrt gesagt hat, in Lukas 22, Vers 37, oder ich lese mal schon 35. Da sprach er, so oft ich euch ausgesandt habe, ohne Beutel, ohne Tasche, ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sprachen niemals. Da sprach er zu ihnen, nun aber, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche. Wer nichts hat, der verkaufe sein Kleid und kaufe sich ein Schwert. Warum? Denn ich sage euch, es muss noch das auch vollendet werden an mir, was geschrieben steht, er ist unter die Übeltäter gerechnet. Denn was von mir geschrieben ist, das hat ein Ende. Wieder eine Erfüllung des Wortes. Unter die Übeltäter gerechnet, weil er Stellvertretung für uns einnahm. Danke, Herr. Bin ich froh, dass sich auch dies Wort erfüllt hat. Und darum sind wir in der Zeit der Geduld des Herrn zu unserer Seligkeit. um das mitzubeobachten, dass sich das Wort schrittweise erfüllt, und zwar nicht nur beobachten für uns, sondern dass wir auch dadurch Argumente in der Hand haben, um deutlich zu machen, seht ihr, Gott hat immer recht. Das, was noch nicht sichtbar war, ist jetzt sichtbar geworden. Steht ja schon geschrieben. Können wir dann sagen, ach, wir haben eine Argumentationshilfe in die Hand bekommen. Jedes Detail des Wortes und des Willens Gottes muss erfüllt werden. Und wenn wir diese schrittweise Erfüllung der biblischen Prophetie erleben, auch am Volke Israel, wir haben uns das schon des Öfteren gesagt, können wir nur staunen. Wir können nur staunen und uns freuen, wie das möglich ist. Alle sind dagegen und doch passiert's. Alle wünschen Israel den Tod, dass sie ins Meer geworfen werden. Und es gelingt nicht. Die Endlösung der Juden wurde in Wannsee-Villa beschlossen, aber konnte nicht durchgeführt werden. Und wir kriegen mit, dass sich das Volk gemäß der Schrift sammelt aus allen Nationen. Da können wir uns nur freuen, wenn Gott das alles tut. Ja, dann tut er das in unserem Leben doch auch. Er führt uns doch auch weiter. Versteht ihr? Darum achtet die Geduld des Herrn für eure Seligkeit. Denkt nicht, ihr müsst früher abgerufen werden als nötig. Nein, nein, seid froh, dass ihr noch hier seid. Denn hier dürft ihr noch lernen, will uns der Apostel Petrus sagen. Noch vieles erfahren. Die Geduld Christi soll in uns auch fest werden. In diesem Zusammenhang wies der Apostel Petrus auf die Schriften auch des Paulus hin und sagt, er sagt dasselbe. Er bestätigt das auch. Und somit bestätigte er auch, dass diese Schriften des Paulus auch von Gott sind. Auch wenn viele Dinge schwer zu verstehen sind und diejenigen, für die das jetzt vielleicht gar nicht so im Anfang gegeben ist, die aber unbedingt mit der Kneifzange immer wissen wollen, was da drin steht, die verdrehen die Sachen und machen eine Lehre, eine falsche Lehre daraus, was wir uns auch schon sagten. Da muss man auch sehr aufpassen und keusch damit umgehen. Aber er bestätigt, die Schriften sind genauso inspiriert durch den Geist Gottes wie das, was ich euch zu sagen habe. Der Wille Gottes, darauf möchte ich noch eingehen, der sich auch in drei Formen, zumindest in drei Formen, offenbart in dieser Gnadenzeit. Erstens, in dem souveränen Willen Gottes, der durch nichts aufgehalten werden kann, der in jedem Falle umgesetzt wird. Die Erfüllung dieses Willens, den Gott sich dort vorgenommen hat, in die Welt zu tragen, wird auch stattfinden. Sei es in der Aufrichtung, jetzt stehen wir ja am Ende der Endzeit, in der Aufrichtung des antichristlichen Reiches. Es wird stattfinden. Das kann niemand aufhalten. Das ist der souveräne Wille Gottes. Oder eben auch in der Entrückung der Gemeinde wird niemand aufhalten. Da wird keiner jemand festhalten können. Er wird ihn aus den Händen entgleiten. Der Wille Gottes ist, dieses zu vollführen. Der Wille Gottes ist auch souverän in der Aufrichtung und Sichtbarwerdung seines Friedensreiches. Wird niemand aufhalten können. Niemand verhindern können. Und ich wehre mich natürlich auch oft dagegen, leider. Ich werte das mal als lieben Zungenschlag vieler Gläubiger, als ob wir die Zeit beschleunigen könnten. Ja, das gibt ja so Aussagen, man kann das ja gar nicht so alles hören. Vielleicht bekehrt sich heute der Letzte zu der Vollzahl der Heiden. Und deswegen musst du nach draußen gehen und versuchen, jemanden zu bekehren. Dann ist es fertig. Das geht nicht. Gottes Wille ist hier souverän. Den wird keiner verändern. Das geschieht ohne Zutun anderer. Das ist die eine Seite. Wir lesen da vielleicht auch mal einige Stellen, wie zum Beispiel Jesaja 46, wo der Herr sagt, wo Gott spricht in Vers 9 und weitere: Gedenke des Vorigen von alters her, denn ich bin Gott und keiner mehr, ein Gott, desgleichen nirgends ist, der ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll und vorlängst, ehe denn es geschieht. Und ich sage, mein Anschlag besteht und ich tue alles, was mir gefällt. Ich rufe einen Adler vom Aufgang, einen Mann, der meinen Anschlag tue aus fernem Lande. Was ich sage, das lasse ich kommen. Was ich denke, das tue ich auch. So, souveräne Wille Gottes. Unanfechtbar. Er macht das, was er sich vorgenommen hat. Auch in Daniel, der Nebukadnezar, der hatte ja so Schwierigkeiten mit Gott. Er versuchte ja seine Position schon aufgrund der Deutung des Traumes, dass der Babylon das goldene Haupt ist, nicht bei dieser Statue. Dann hat er versucht, dieses mit Stolz und Hochmut nach draußen zu tragen, ein Monument aufgestellt, was alle bei einem bestimmten Schall der Musik anbeten sollten. Und weil das die Freunde Daniels nicht taten, wurden sie in den feurigen Ofen geworfen. Aber sie verbrannten nicht. Und daraus machte Nebukadnezar dann für sich eine Lehre und schrieb auch ein Gesetz über diesen Gott. Und er erzählte, was dieser Gott mit ihm gemacht hat, mit Nebukadnezar, dass er nämlich auch wie ein Tier auf der Weide leben musste, ja. Aber Gott ihn daraus hervorgeholt wird. Und dann schreibt er, ich lese ja nur ein paar Verse daraus, er schrieb allen Völkern, Leuten und Zungen auf der ganzen Erde Friede zuvor. Ich sehe es für gut an, dass ich verkündige die Zeichen und Wunder, so Gott der Höchste an mir getan hat. Denn seine Zeichen sind groß und seine Wunder sind mächtig und sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt für und für. Und dann führt er aus, was er alles erlebt hat, dass er einen Traum gehabt hat und was er zu, seine Weisen konnten ihm nicht helfen. Zuletzt war es Daniel, der ihm dort die Auslegung geben konnte. Und da wurde dann auch Folgendes gesagt, dass vom Himmel her deutlich gemacht wird, dass da ein Rat zwischen den Wächtern hervorkam und die sagten dann in dem Gespräch, solches ist im Rat der Wächter beschlossen und im Gespräch der Heiligen beratschlagt, auf dass die Lebendigen erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will, und erhöht die Niedrigen zu denselben. Das heißt, Gott steht darüber, er gibt die Reiche und die Mächte, wem er will. Demokratie hilft dabei nicht, sondern das ist Gottes Wille. Demokratie, der Mensch glaubt ja, er könne vieles bestimmen und bewegen. Er kann es nicht. In diesem Sinne, was alles gelenkt werden soll in der Welt, damit es zum richtigen Ziel kommt, sagt Gott, das mache ich so. Ich setze diese Leute, wie auch den Nebukadnezar, dorthin, damit mein Werk vorangeht. Das bestimmt kein Mensch. Kann keiner aufhalten. Wenn er sich dagegen auflehnt, macht nichts. Gott geht weiter. Ja? Also auch hier, aus dieser Erfahrung geht das hervor. Oder vielleicht noch eine Stelle, die wir dazu lesen können. Hebräer 2, Vers 4, von dem souveränen Willen Gottes. Gott hat ihr Zeugnis, also Zeugnis der Gläubigen auch gegeben, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kräften und mit Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Konnte keiner reinfuschen und sagen, ich will das haben. Interessiert gar nicht. Kann man beten. Meine Frau sagte das ja auch mal so richtig. Ja, man kann ja beten, Herr, gib mir diese Gabe und so. Und wenn man das lange genug betet, irgendeiner geht ans Telefon, aber nicht Gott. Dann sagt der Teufel, na, kannst du ja haben, komm, ich gebe dir was. Was wolltest du haben? Zungenreden? Ja, kriegst du von mir. Steht ihr? Gott lässt sich nicht nötigen. Keiner Sache. was die Gaben und die Ausführung in dieser Welt betrifft, lässt er sich nicht reinreden, sondern er handelt, wie er will, wie er sieht, dass es am besten ist. Aber dann gibt es auch einen moralischen Willen, den Gott in diese Welt gestellt hat. Nämlich in der Offenbarung durch sein Gesetz und die Gebote, was seinem Willen entspricht. Hier ist es nicht der souveräne Wille Gottes, den er durchsetzt gegen allen Widerstand, sondern das ist der Wille Gottes, der eingehalten werden kann und soll. Er wird dargereicht. Du kannst, wenn du willst. Wenn du es tust, geht's dir gut. Wenn nicht, dann kommst du unter das Gericht. Hier ist der freiwillige Gehorsam gegen den Willen Gottes gefragt. In Markus 3, Vers 35 heißt es in diesem Zusammenhang so, da sagt Jesus, wer Gottes Willen tut, wer ihn tut, der ist mein Bruder. Mit anderen Worten, du brauchst ihn noch nicht zu tun. Bist du nicht mein Bruder? Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Im Blick auf die neue geistliche Verwandtschaft. Hier wird also die Freiwilligkeit in den Raum gesetzt. Gott hat seinen Willen kundgetan. Aber er sagt, du darfst ihn freiwillig beachten, wenn du in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott kommen willst. In Epheser 6, Vers 6 können wir auch etwas dazu lesen. Der moralische Wille, der freiwillig eingehalten werden kann. Da heißt es, ihr sollt nicht mit dem Dienst, also dem Glaubensdienst, Heiligungsdienst, allein vor Augen, als den Menschen zu gefallen leben, sondern als die Knechte Christi, dass ihr solchen Willen Gottes tut von Herzen, mit gutem Willen. Also persönliche Entscheidung dafür. Hier ist nicht der Zwang dahinter, sondern man kann Nein sagen. Aber man wird gesegnet, wenn man Ja sagt. Und in Hebräer 13, Vers 21 noch eine Stelle, die das mit unterstreicht, lautet: Das Gebet, Gott, bereite euch oder mach euch fertig in allem guten Werk zu tun, seinen Willen und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesum Christum, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Zulassung, dass Gott mich beschenken kann, um ihm zu dienen. Auch das ist freiwillig. Ich kann sagen, nein. Das ist also auch eine Form des Willens Gottes für die moralische Ebene, wo er das freiwillige Ja unsererseits sucht. Und die dritte Offenbarung des Willens Gottes in dieser Zeit ist darin zu sehen, dass er ein liebendes und wünschendes Herz hat, das alle Menschen einlädt. Das ist der Wille Gottes, dass allen geholfen wird, aber das heißt nicht, er zwingt sie alle in den Himmel. Er liebt sie und sie dürfen kommen. Der Herr wünscht Leben für alle. In Hesekiel 33, Vers 11 sagt er das ja ganz deutlich auch zu dem Volke Israel zunächst durch den Propheten Hesekiel. So wahr als ich lebe, in Vers 11 spricht der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehrt von seinem Wesen und lebe. So bekehrt euch doch. Merken wir die Einladung und die Liebe. Bekehrt euch doch. Das ist auch der Wille Gottes. Die Liebe zu den Menschen. Bekehrt euch doch nun von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Das ist der Wille Gottes, seine Liebe. Komm doch, komm doch. Lass dich doch einladen. Ich möchte dich doch segnen. Oder Matthäus 23, Vers 37, steht Folgendes. Als Jesus auf dem Ölberg saß und Jerusalem vor sich sah, weinte er ja: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen. Ich wollte sie doch versammeln. Wie eine Henne versammelt ihre Küklein unter den Flügeln. Aber ihr habt nicht gewollt. Aber es ist doch mein Wille, dass ihr gesammelt werdet. Ich lade euch doch immer wieder ein. Das ist der Wille Gottes, der sich in dieser Herzensliebe für alle Menschen erzeigt. Darum dieser Vers 9 in 2. Petrus 3. Es ist kein Verzug, wie viele es als Verzug achten, dass der Herr noch nicht wiedergekommen ist, sondern er hat Geduld mit uns, heißt es erstmal. Da heißt es nicht nur mit den anderen, mit uns. Und dann heißt es weiter, auch mit den anderen, weil er will, dass die anderen auch gerettet werden. Er hat Geduld mit uns, dass auch wir in der Seligkeit, im Seligkeitszustand wachsen. Ja, ihr sollt ruhig noch mehr erfahren. Ist noch nicht alles. Macht weiter. Ich habe Geduld. Ist noch was dran. Und die anderen sollen auch gewonnen werden. Da verstehen wir das in diesem Zusammenhang der Liebe. Dieses Wünschen erfüllt sich aber nur dann, wenn auch das Wollen der Menschen zur Errettung hinzukommt. Ein letztes in dieser Zeit der Geduld des Herrn, die wir für unsere Seligkeit achten sollen, soll Frucht entstehen zur Ehre des Herrn. Wenn wir eins vor unserem Heiland stehen, dann sollen wir nicht, so heißt es ja auch einem Lied, nicht mit leeren Händen dastehen, können keine einzige Gabe ihm bringen. Sondern wir sollen sagen, dankbar Herr, schau mal, das hast du durch mich gewirkt. Ich danke dir, ich habe da nichts getan, aber du konntest etwas tun und das will ich dir jetzt wiedergeben, was du da getan hast. So soll es sein. Und es macht uns froh, dass wir dir überhaupt was geben können. So kommen ja Kinder zu den Eltern manchmal. Was bringen sie den Eltern? Das, was sie zuvor von den Eltern gekriegt haben. Da haben sie eine Schachtel Bonbons gekriegt und dann kommen sie ein und bringen den dem Vater und der Mutter wieder. Ja, die haben sie aber nicht erarbeitet, die haben sie gekriegt. Ne? Und so soll das auch sein. Wir sollen freudig da etwas wiederbringen können, was wir zuvor gekriegt haben. Frucht bringen zu Gottes Ehre. Und dann werden wir auch noch für dies belohnt. Nicht? Dann bringt das Kind so ein Bonbon aus der Bonbonschachtel, das es geschenkt bekommen hat, und dann kriegt es auch noch den Kopf gestreichelt als Belohnung. Dabei war der Bonbon ja sowieso vom Vater. Das ist das. Ist nicht wunderbar, wie der Herr doch auch mit uns handeln will? Auch die Trübsal, und wir hatten von Trübsal in diesen Tagen auch sehr viel gesprochen, die auf uns zukommen können, sollen wir diese Haltung dem Herrn gegenüber haben, dass er Frucht wirken will. Denn wie oft ich das auch gelesen habe, war ich immer wieder erstaunt, was der Apostel Paulus sagt, ob er da nicht ein bisschen übertrieben hat, in Römer 5, Vers 3, dass er zuvor sagt, wir rühmen uns als Kinder Gottes der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes. Ja, das verstehe ich. Aber dann sagt er plötzlich nachher, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsal. Also, da muss man etwas länger drüber nachdenken, ob man das tut. Und dann zählt er auf, ja, deswegen, weil die Trübsal mir hilft. Sie schafft in mir Geduld. Und die Geduld, die bringt Erfahrung. Und die Erfahrung lässt die Hoffnung immer höher steigen. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Ja, da kann man sich dann auch der Trübsal rühmen. Da kann man sagen, die Trübsal äußerlich nicht angenehm, aber damit ist was Gutes für mich verbunden und das möchte ich auch haben. Und so sollen wir durch diese Zeit gehen, in dieser wunderbaren Erwartung, dass der Herr uns segnet für sich, zu seiner Ehre und für unsere Mitmenschen. Also die Geduld Christi für unsere Seligkeit achten heißt, sich selbst auch in der Geduld auf das Wiederkommen des Herrn üben. Nicht vorgreifen wollen, nicht schnellere Erfüllungen suchen der Verheißung, sondern warten können, bis der Herr sein Wort erfüllt. Jakobus 1, Vers 3 bis 4, ist auch so ein wunderbares Wort, das davon spricht, wenn wir wirklich auf den Herrn achten, haben wir keinen Mangel und sollen keinen Mangel haben, auch am geistlichen Leben. Die Geduld soll fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habt. Keinen Mangel habt. Wisst, dass euer Glaube in Vers 3, wenn er rechtschaffen ist, diese Geduld wirkt. Ihr sollt keinen Mangel haben. Es geht also mit dem Herrn Jesus immer weiter und aufwärts, vorwärts und aufwärts. Nur die Leichtfertigen, die ihr Leben nicht ständig und ganz unter die Führung des Herrn geben wollen, erkennen Gottes Wort und Willen in dem Umfang, wie es sein sollte, zu erkennen, nicht. Und das meint der Apostel Petrus, wenn er sagt, im Blick auf die Schriften von Paulus, die verdrehen dann die Schrift, weil sie keinen Durchblick haben. Die verdrehen es. Zu ihrem eigenen Schaden verdrehen sie die Bibel. Es ist also manchmal interessant, ich habe dann auch schon manchmal so vielleicht dummerweise gesagt, also dir möchte ich mal am liebsten die Bibel wegnehmen zu irgendjemandem. Sag ich, was du da liest, das steht gar nicht drin. Was holst du bloß da hervor? Nicht offenbar, stimmt irgendwas nicht, das steht gar nicht drin, was du da lebst und was du sagst. Denn sie verdrehen dann das Wort zu ihrem eigenen Schaden. Sie merken nichts von der Liebe Gottes, sie reden von der Verdammnis nur, ja, aber sie merken nichts von der Gnade. Und sie teilen das Wort nicht richtig. Das meint hier Petrus. Diese Gefahr besteht, wenn wir also nicht kontinuierlich unter der Hand des Herrn bleiben. Dann fallen ihm auch viele, ja, komme ich nur einen Gedanken zurück, in die Irrlehren hinein. Dieses pseudo-religiöse Zeug, was alles angeboten wird, da findet man sich plötzlich wieder. Einfach aus dem Grunde, weil man sich nicht in dem Zustand der Seligkeit geübt hat, auf den Herrn zu blicken. Ansonsten haben wir keinen Mangel. Wir brauchen gar nichts anderes zu suchen. Wir haben alles in ihm. Er wirkt Schritt für Schritt das Gute in unserem Leben, die Frucht der Seligkeit hier und für die Ewigkeit. Soweit zu diesen zwei Versen. Morgen Vormittag kommt noch der Rest. Und dann haben wir diesen Brief betrachtet und hoffentlich nicht nur äußerlich, sondern auch im Herzen wieder Neues mitgenommen oder das Alte stärken lassen.